Technische Universität. Aufklärung und Antisemitismus. Die Dialektik zwischen dem antisemitischen Meinen und der Vernunft.
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Immanuel Kant. Der Glaube an die Fähigkeit des Menschen, durch die Vernunft zu uneingeschränkten Erkenntnissen kommen zu können. René Descartes. Warum versinkt die Menschheit, statt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in die Barbarei? Theodor W. Adorno und Max Horkheimer.
Dies ist der Friedrich-Lis-Platz hinter dem Hauptbahnhof. Die Hörenden werden gebeten, statt auswärts in Richtung des sich auf dem Platz befindlichen Denkmals zu schauen. Dies ist das ehemalige Gelände der Technischen Hochschule Dresden. Heute gehört der Gebäudekomplex, der sich auf der rechten Seite befindet, zur Fachhochschule. Diese wurde, ebenso wie die Technische Universität, nach der Auflösung der Technischen Hochschule im Jahre 1961 gegründet. Sie ist ein Ort der Wissensbildung und Weitergabe, ein Platz der Aufklärung. Hier sollen Mythen von und über die Menschheit entzaubert und an deren Stelle das Wissen gesetzt werden. Aber die Institution, die diese Ideale verwirklichen sollte, war auch ein Ort, an dem sie in ihr Gegenteil umschlugen. Zwischen 1933 und 1945 wurden auch hier Professoren, Studierende, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch Antisemitismus ausgegrenzt. Beihilfe und eigene Ideen für die Repressionen steuerten die Studierenden, Professoren und der Rektor der Universität selbst bei. Denn sie waren der Ansicht, im Sinne der Vernunft das andere, den Juden, erkannt zu haben. Ein Beispiel, das zunächst für die Täter symbolischen Stellenwert haben sollte, ist die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933. Die Verbrennung wurde unter der Regie des NS-Studentenbundes und mit Hilfe des Dresdner Studentenbundes am 10. Mai 1933 durchgeführt. Der Name der Kampagne: Wider den undeutschen Geist. Ihr Ablauf war bereits 3 Tage vorher in der Presse angekündigt. Die deutsche Studentenschaft verbreitete im Vorfeld 12 Thesen, unter denen die Aktion ablaufen sollte. Das Hauptamt für Aufklärung und Werbung der Studentenschaft der TH Dresden entschied sich, einen eigenen Aufruf für die Verbrennung zu veröffentlichen. Er stand unter dem Motto: Weg mit der Schundliteratur. Es wurden Bücher aus Bibliotheken und Buchhandlungen beschlagnahmt. Studierende und Lehrende wurden gebeten, ihren Bücherschrank zu kontrollieren und Bücher, die nicht den nationalsozialistischen Vorstellungen entsprachen, in der Mommsenstraße 13, in der sich die Beratungsstelle über gutes und schlechtes Schrifttum befand, abzugeben. Nach einem Vortrag des Meißner Nazidichters Will Vespers und einer Rede des Rektors Oskar Reuter zogen hunderte Studenten, zum Teil in SA-Studentenuniform bzw. Kooperationsuniform, Fackeln tragend, vom Studentenhaus in der Mommsenstraße zum Bismarckturm. In einem Bericht der Dresdner Neueste Nachrichten vom 12. Mai wird die Verbrennung geschildert.
Gegen 21 Uhr bringt ein schwerer Lastwagen eine Ladung Bücher auf den Platz vor der Bismarcksäule in Recknitz. Studentensturmleute errichten schnell einen wuchtigen Scheiterhaufen aus Holz, Stroh, Papierballen. Die Bücherlast wird dann aufgehäuft. Es sind etliche hundert, die man ausgesucht hat aus dem großen Haufen, der im Studentenhaus in den letzten Tagen gesammelt worden ist. Inzwischen haben sich viele hunderte Zuschauer eingefunden, die auf den Stufen des Denkmals am Rande des Platzes warten, auf den symbolischen Akt der Verbrennung.
Feuersprüche, welche die Bücher und ihre Autoren denunzierten, wurden während der Verbrennung gerufen. Dies erledigte Herbert Engel, der Älteste der Studentenschaft. Letztlich vergaß man auch in Dresden nicht, nach der Verbrennung mit Sieg Heil rufen und dem Horst-Wessel-Lied abzuschließen. Der Verbrennung gingen Kampagnen gegen kommunistische, sozialistische und jüdische Professoren, Mitarbeiterinnen und Studierende voraus.
Szenen eines Jahres. 21.02.1933. Kollegien gehen zu Ende. Heute mein Dienstagsschluss, denn nächste Woche ist Fastnacht. Ich lese das Italien-Kolleg längst vor 4, 5 Leuten. Montag Abschluss des Frankreich-Kollegs. Im nächsten Semester wird die Lehre des Hörsaals noch gähnender sein. Man wirkt immer mehr ab. Seit etwa 3 Wochen die Depression des reaktionären Regiments. Ich schreibe hier nicht Zeitgeschichte, aber meine Erbitterung stärker, als ich mir zugetraut hätte, sie noch empfinden zu können, will ich doch vermerken. 3.4.1933. Entsetzlich ein Pronunziamento der Dresdner Studentenschaft, es sei gegen die Ehre des deutschen Studenten, mit Juden in Berührung zu treten. 25.4.1933. An der TH ist jetzt Demba der Gefährdetste, weil er vom Ministerium Fleißner ihr aufoktroyiert wurde. Er leidet ungemein. Ein Rundschreiben bat alle Nicht-Arier, aus allen Kommissionen herauszugehen und nicht zu prüfen. Weiß Gott, wie das durchführbar. Anschlag am Studentenhaus. Ähnlich an allen Universitäten. Wenn der Jude Deutsch schreibt, lügt er. Er darf nur noch Hebräisch schreiben. Jüdische Bücher in deutscher Sprache müssen als Übersetzungen gekennzeichnet werden. 30.04.1933. Demba ist bis auf Weiteres beurlaubt. Ein Anschlag der Studentenschaft am Schwarzen Brett. Wortbruch eines jüdischen Professors stellt ihn an den Schandfall der Studentenschaft, weil er gegen sein Versprechen geprüft habe. Er sagt, er habe dieses Versprechen nie gegeben. Man wirft ihn hinaus, weil er unter dem Ministerium gegen den Willen von Rektor und Senat das Katheder erhalten habe.
Diese Szenen, welche aus dem Jahr der Bücherverbrennung stammen, sind Tagebuchaufzeichnungen des zu der Zeit noch arbeitenden Professors Viktor Klemperer. Hinter dem Denkmal, das Sie vor sich sehen können, stand einst das Gebäude, in dem Viktor Klemperer lehrte, der seit 1920 als Professor für Romanistik berufen war. 1935 wurde er, im Zuge der Entlassung von Jüdinnen und Juden aus den Berufen und dem öffentlichen Leben, also aufgrund des nationalsozialistischen Reichsbürgergesetzes, unter Federführung des Gauleiters Martin Mutschmann, von seiner Professur entlassen. Während der Kriegsjahre legte er mit seinen Tagebuchaufzeichnungen die Grundlage für seine geplante Abhandlung zur Sprache des Dritten Reiches, die LTI, Lingua Tertii Imperii. Diese Tagebuchnotizen ließ er in regelmäßigen Abständen durch seine Frau bei einer Freundin verstecken, da eine Entdeckung bei den permanent drohenden Haussuchungen durch die Gestapo lebensgefährlich gewesen wäre. Nachdem er 1940 aus seinem erst 1934 bezogenen Haus in Dresden-Dölzschen vertrieben wurde, lebten er und seine Frau in verschiedenen sogenannten Judenhäusern. Die Aufklärung trug ein hohes Versprechen mit sich. Sie sollte den Menschen die Welt eröffnen und ihn aus den bestehenden feudalen Grenzen hinausführen. Die Losung der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, bildete den Inhalt des Versprechens. Das Ziel der Aufklärung ist, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt, schrieben Theodor W. Adorno und Max Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung. Der positive Fortschrittsbegriff, an den die Aufklärung gekoppelt war, enthielt die Überwindung alter Vorstellungen, Normen und Werte. Auch der Judenhass galt als mittelalterlich und überholt. Entgegen der Vorstellung einiger Aufklärer verschwand der Antisemitismus im 18. und 19. Jahrhundert jedoch nicht, sondern transformierte zu der modernen Form des Antisemitismus, noch bevor es den Begriff gab. Als politisch organisierte Bewegung nimmt er erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts Gestalt an. Die Hoffnung, frei und gleich unabhängig leben zu können, realisierte sich bis heute weder in der Selbstbeschreibung der Gesellschaft noch in ihrer Struktur.
Der Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Adorno, Minima Moralia.
Die Bücherverbrennung an der ehemaligen Technischen Hochschule ist ein Ausdruck des Meinens, des antisemitischen Meinens, über die Juden und Jüdinnen. Detlef Clausen schrieb in seinem Aufsatz »Vom Judenhass zum Antisemitismus – Materialien einer verleugneten Geschichte«.
Die Meinung wird zur Gewalttat. Die Meinung veräußerlicht verinnerlichte Gewalt. Das Vorurteil bekommt vor diesem Hintergrund einen verbindlichen Sinn. Im Meinen wird etwas noch Subjektives als Wahrheit behauptet. Die Meinung wird festgehalten gegen den weiteren Lauf der Dinge, der ohne dies nur schwer zu durchschauen ist. So verhärtet Meinung sich zum Vorurteil. Meinung wird zudem gebildet unter affektiver Beteiligung. In das Meinen sickert über die effektive Besetzung des Meinenden der geschichtliche Gehalt unreflektiert ein und verdinglicht sich zum Vorurteil. Das Meinen scheint nur individuell, ist der Struktur nach aber konformistisch. Gerade indem er auf seine Meinung beharrt, fühlt der Einzelne sich von den anderen bestätigt. Das ist gewissermaßen der psychische Gewinn des Einzelnen, kommt seinem Selbstwertgefühl zugute. Man muss sich lösen von der Vorstellung, dass antisemitisches Meinen wäre das Unnormale und aufgeklärte Rationalität das Normale. Das Gegenteil ist der Fall.